auf die Fragen der Charismatik biblische Antworten zu geben. Aber nun werden viele, hoffentlich mit Wissen angereichert, nach Hause in ihre Gemeinden kommen und wissen, dass es dort einige gibt, die mit einer Charismatik infiziert sind, die wir nicht als schriftgemäß erkennen können. Wie soll man diesen Geschwistern jetzt begegnen? An anderen Orten vielleicht hat sich die Allianz, die evangelische Allianz, entschlossen, charismatische Gemeinden aufzunehmen. Wie werden Sie in der nächsten Allianz-Gebetswoche damit klarkommen? Um auf diese Fragen zu antworten, wollen wir zunächst einen Text lesen aus dem letzten Brief des Paulus, also dem zweiten Timotheusbrief, im gleichen Kapitel, einige Verse weiter unten. 2. Timotheus 2, ab Vers 22b. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Liebe Geschwister, in dem ersten gelesenen Absatz und auch schon vorher warnt Paulus seinen Mitarbeiter Timotheus vor falschen Lehren in der Gemeinde und zeigte ihm, wie er mit solchen Leuten umgehen soll. Ich möchte meine Botschaft jetzt aber beginnen mit dem letzten Abschnitt und zunächst zeigen, wie sich manche Phänomene der Charismatik durchaus im Rahmen des Zeitgeistes präsentieren. Zweitens will ich kurz die Bedeutung der Erfahrung in unserem geistlichen Leben beleuchten. Drittens möchte ich zeigen, welche Bedingungen wir selbst erfüllen müssen. Also wir selbst, wenn wir einem Infizierten überhaupt helfen wollen oder damit wir ihm überhaupt helfen können. Und viertens einige praktische Tipps für das Gespräch mit Infizierten in der Gemeinde und auch der evangelischen Allianz vor Ort. Das Ganze habe ich überschrieben, Charismatik, schriftgemäßer Umgang mit Infizierten. Schriftgemäßer Umgang mit Infizierten, ich sage es einfach mal so. Erstens, also die Phänomene im Rahmen des Zeitgeistes. Wenn wir unsere moderne Gesellschaft auch nur grob analysieren, dann erkennen wir bei unseren Zeitgenossen einige Faktoren, die sicherlich dazu beigetragen haben, dass viele Gläubige für die charismatische Verwirrung so anfällig sind. Da ist erstens Selbstsucht. Der moderne Mensch sieht erstens sich, zweitens sich selbst und drittens sich im Spiegel. Natürlich machen das nicht alle so, aber es ist offensichtlich ein Trend in unserer Zeit. Wozu gibt es sonst Schönheitschirurgie, sogar für Männer? Wozu gibt es Fitnessclubs und Bodybuilding? Für manche Männer und sogar Frauen heißt das Motto, Muskeln um jeden Preis und wenn sie aus der Apotheke kommen. Um so etwas festzustellen, muss man natürlich nicht Christ sein. Ein deutsches Nachrichtenmagazin veröffentlichte im vorigen Jahr einen Artikel, der allerhand Aufsehen erregt hat. Ein Volk auf dem Ego-Trip. Ein ganzes Volk. Die Journalisten stellten fest, dass viele Menschen zum Beispiel keine Lust mehr zur Verantwortung für eine Familie haben. Schon 1994 lebten in Deutschland 12 Millionen Singles. In Großstädten ist schon jeder zweite Haushalt nur von einer Person besetzt. Das Buch »Die Kunst, ein Egoist zu sein« erreichte eine interessante Auflagenhöhe von 1,2 Millionen. Hauptsache ich! Und dazu kommt der immer deutlicher propagierte Ruf nach Gefühlen. Ich habe ein Recht auf meine Gefühle. Und das schwappt durchaus hinüber in den christlichen Bereich. Ja, ich will glücklich sein. Ich habe ein Recht darauf. Und wenn du mich nicht glücklich machst, dann lasse ich mich von dir scheiden. Die Schrift sagt, 2. Timotheus 3, Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig. Nun, jeder von uns lebt in dieser Welt, unter diesen Menschen. Und es ist klar, dass wir von daher leicht angesteckt werden können. Zuerst finden wir gut, was sie gut finden. Und irgendwann fangen wir dann auch an, so zu handeln wie sie. Hauptsache ich, das funktioniert auch im frommen Bereich, natürlich. Ich will Jesus erleben. Und ich wende es mal auf unser Thema an. Ich will die Gabe des Zungenredens haben. Ich will endlich glücklich sein. Ich will mit dem Geist getauft werden. Ich will Vollmacht haben. Weil solche Dinge in gewissen Gemeinden gefördert und auch als geistliche Erfahrungen ausgegeben werden, die der Einzelne unbedingt haben muss, sind Gläubige besonders gefährdet. Das kann dann etwa so vonstatten gehen, eine sogenannte Geistestaufe. Es beginnt, sagen wir mal, mit einer Versammlung zum Warmwerden, in der man alle Enttäuschungen, also über die Nicht-Geistgetauften, Revue passieren lässt. Also wo die ganze Palette dann andererseits, die ganze Palette der Wirksamkeit und der Kraft für die beschrieben wird, die dann eben in Zungen sprechen werden. Und wenn die Zuhörerschaft einmal für solch strahlende Aussichten gewonnen ist, geht man zur aktiven Phase über. Das ist dann das intensive und erregte Beten, die Erwartung des übernatürlichen Ereignisses inmitten von Seufzern, undeutlichen Worten und Schreien, die fast immer bis zum Brüllen gehen. Dann kommt die Auflegung der Hände, begleitet von donnernden Anrufen und Befehlen an den Heiligen Geist, damit dieser auf den Suchenden falle. Letzterer wird dann dazu gedrängt, in der Hoffnung zu beten, dass er es nicht mehr in seiner Muttersprache tue. Wenn er ein bisschen widerstandsfähig ist, dann treibt ihn sein Seelsorger in die Enge, er schärft ihm etwa einen kurzen Satz ein, wie Halleluja, Jesus lebt, den er dann 10-mal wiederholen muss, 20-mal, 50-mal, immer schneller und dabei animiert noch schneller, bis plötzlich die Zunge nicht mehr kann und förmlich stolpert und gezwungenermaßen fremde Laute ausstößt. Ein Siegesschrei begrüßt diese Taufe im Geist. Es folgen Beglückwünschungen, Umarmungen, Bruderküsse, strahlende Gesichter und zu Tränen gerührte Blicke. Endlich hat man, was man schon so lange wollte. Im Neuen Testament aber dient keine einzige Geistesgabe dem Eigennutz, sondern sie sind alle zur gegenseitigen Erbauung da, auch das Zungenreden. Die private Ausübung des Zungenredens ist im Neuen Testament nicht erlaubt. Das macht 1. Korinther 14 in seinem Zusammenhang ganz deutlich. Auch Paulus hat in 1. Korinther 14, Vers 18 offenbar nicht an privates Zungenreden gedacht, sondern wohl eher an Zusammenhänge mit der Judenmission. Ihm ging es immer um Rettung von Menschen oder um Auferbauung der Gläubigen. 1, 2, Reizüberflutung. Das erste war Selbstsucht, zweitens Reizüberflutung durch Medien, vor allen Dingen Fernsehen, auch Computer, machen Menschen unzufrieden, wenn diese Reize fehlen. Und sobald eine Fernsehsendung nicht mehr spannend genug ist, dann wird umgeschaltet. Mit der Fernbedienung ist das sehr bequem. Man braucht nicht einmal dazu aufzustehen. Und der Kabelanschluss bzw. die Satellitenantenne bieten eine reiche Auswahl an Sendern. Computerspiele können Freaks stundenlang an den Monitor fesseln. Und das Surfen neuerdings auf dem Datenhighway, Internet, CompuSurf, Cyberspace, ja sogar Cybersex, Virtual Reality, eine ganze Multimedia-Welt nimmt den Menschen gefangen. Die Bibel sagt, es sind Menschen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Und wir leben nun mal in einer Freizeitgesellschaft. Und je mehr einer davon geprägt ist, desto eher wird er geneigt sein, gewöhnliche Gemeindeveranstaltungen, das Singen, das Beten, das Predigthören langweilig zu finden und nach etwas Interessanterem Ausschau zu halten. Charismatische Gemeinden bieten das scheinbar. 1.3. Alltagsflucht. Gerade junge Menschen sehen in ihrer Berufsarbeit, falls sie überhaupt eine haben, nicht mehr einen wesentlichen Teil ihrer Lebenserfüllung, sondern nur noch ein notwendiges Übel. Sie leben eigentlich nur für ihre Freizeit und für ihre Hobbys. Der Alltag scheint ihnen mehr oder weniger negativ zu sein. Das eigentliche Leben spielt sich nach Feierabend ab und am Wochenende. Und wieder trifft das zu, was Paulus sagte, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Natürlich führt das auch Gläubige dazu, die besonderen Erlebnisse zu suchen, mit denen sie dem grauen Alltag des Gemeindelebens entfliehen können. Und manchmal bekommen sie ja auch Frauenfußball beim Gemeindetag geboten. Bedürfnisbefriedigung nennt man das. 1.4. Erlebnissucht. Normale Hobbys, das ist dann noch eine andere Seite, befriedigen heute immer weniger Menschen. Sie suchen den besonderen Kick und finden ihn dann in immer extremeren und auch gefährlicheren Erlebnissen. Und Sportarten wie Free Climbing, also freies Klettern, oder S-Bahn-Surfen, Bungee-Jumping. Das ist also die Gefühle, sind sagenhaft, das wird so geschildert. Und man sucht es. Auch Christen suchen solche Erfahrungen auf weltlichem und auch auf geistlichem Gebiet. Sie brauchen dann immer stärkere geistliche Erlebnisse. Solche Gläubige sind deshalb immer auf der Suche nach dem noch besseren oder noch vollmächtigeren Seelsorger. Aber ihr Glaubensleben im Alltag oder, ja, es sieht eben trüb damit aus, mit ihrem Glaubensleben im Alltag. Deswegen konnte ja auch der Toronto-Segen wenigstens bei manchen so einschlagen. Die Phänomene versprachen ja so viel. Wenn du das hast, dann, ja dann, was dann? Charismatische Gläubige brauchen immer wieder besondere Gottesdienste oder Wochenenden mit besonders vollmächtigen Leuten, die ihnen diese besonderen Erlebnisse vermitteln. Das Normale macht's nicht mehr. Man will immer mehr, es muss sich immer weiter steigern. 1.5. Sofortige Befriedigung. Neudeutsch nennt man das Instant Gratification. Also gemeint ist, man ist immer weniger bereit, Zeit, Kraft und Mühe in irgendeine Sache zu investieren, wenn sich nicht gleich der Erfolg zeigt. Man mag nicht lange auf den Erfolg warten. Ein Beispiel, viele Übergewichtige sind viel eher bereit, viel Geld für fragwürdige Spezialnahrung, irgendwelche Massagegeräte oder sonst was auszugeben, als ihre Ernährung umzustellen, die Menge zu reduzieren oder regelmäßig Sport zu treiben. Ganz auf dem weltlichen Sektor. Auf dem geistlichen, ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als 20-Jähriger mit meinem Freund von Halle, wo ich studiert hatte, nach Leipzig fuhr, um solch eine Erfahrung zu machen. Wir wollten uns in einem charismatischen Gottesdienst die Hände auflegen lassen und hofften auf eine schnelle Segnung und Heiligung unseres Alltags. Wir wollten dem Herrn dienen, das ist überhaupt keine Frage. Wir hatten es auch getan schon, soweit wir es konnten. Natürlich hat es nicht funktioniert, denn bei Gott gibt es keine Abkürzungen. Ich brauchte schon einige Zeit, um das zu begreifen, aber ein kurzer Blick in die Schrift hätte es eigentlich deutlich machen können. Überlegen wir doch, wie lange unser Herr auf seinen Dienst vorbereitet wurde. Wie lange Mose brauchte oder Paulus. Es sind immer viele Jahre gewesen. Erfahrungen im Umfeld des Zeitgeistes. Und jetzt zweitens, die Bedeutung der Erfahrung im geistlichen Leben. Wir sollten es vielleicht doch kurz beleuchten. Ein sehr wichtiger Text dazu ist, steht auch im 2. Timotheusbrief im 3. Kapitel, Vers 16. Dürfte für uns eigentlich selbstverständlich sein, dass wir wissen, was da steht. Ich lese es trotzdem mal und ein bisschen weiter. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Alle Schrift von Gott eingegeben. Das ist eine wunderbare Tatsache. Aber die Schrift hat auch ein Ziel. Und wir sehen offensichtlich, wenn wir eben diesen Satz also fortführen, weiterlesen, was Gott uns gesagt hat, dass die Schrift auf die Praxis unseres Glaubens zielt. Damit der Mensch Gottes ja fähig sei, vollkommen zugerüstet zu jedem guten Werk. Die Wahrheiten der Schrift sollen unsere Praxis verändern. Dazu ist das Gottes Wort gegeben. Bibelstudium, es hat doch nicht den Sinn und Zweck, dass ich immer mehr in der Bibel weiß, sondern dass sich mein Leben immer mehr verändert und umgestaltet wird in das Bild Christi. Dazu ist Bibelstudium nötig. Und das ist das eigentliche Ziel. Unser Leben soll verändert werden. Und von daher sollen, also von der Schrift her, unsere Praxis und unsere Erfahrung diszipliniert werden. Die Heilige Schrift beinhaltet alles, was Christen nötig haben, um in alle Wahrheit geführt zu werden. Und deswegen müssen wir sagen, eine Erfahrung, die das Neue Testament nicht als normativ betrachtet, kann nicht als christliche Erfahrung ausgegeben werden. John Calvin sagte, wenn wir uns nicht durch die Schrift belehren lassen, werden wir vom Weg abkommen und unsere Erfahrung wird zu einem Labyrinth werden, das uns von allen Seiten verwirrt. Wenn wir nun heute vor der Tatsache stehen, dass eine große Anzahl von Christen Erfahrungen machen, von denen sie sagen, dass sie göttlichen Ursprungs seien, dann haben wir uns nicht in erster Linie zu fragen, ob diese Christen ernsthaft sind, ob sie zahlreich sind, ob ihre Erfahrungen echt sind, ob sie sich in ihrem Leben positiv auswirken oder ob vielleicht sogar bedeutende Christen eine vergleichbare Erfahrung gemacht haben. Danach haben wir nicht zu fragen, sondern die einzig legitime Frage für einen Christen sollte sein, ist diese Erfahrung biblisch? Das heißt, wurde sie von den Schreibern des Neuen Testamentes als normale oder sogar heilsnotwendige Erfahrung für die Christen betrachtet? Nun versuchen die Charismatiker natürlich auch, ihre Erfahrungen biblisch zu begründen. Wir müssen uns von daher natürlich genau in der Schrift auskennen und dürfen bestimmte Dinge auch nicht so einfach, von jeder Kenntnis entfernt sozusagen als unbiblisch abstempeln. Und zwar nur deshalb, weil sie uns nicht gefallen oder weil wir sie nicht gewöhnt sind. Das darf natürlich auch nicht passieren. Sondern wir müssen beweisen, dass diese Dinge dann wirklich unbiblisch, das heißt von der Bibel her nicht erlaubt sind. Andernfalls könnten wir sehr leicht aufs Glatteis geführt werden. Zum Beispiel ist es in der Schrift nicht verboten, sondern sogar geboten, beim Beten die Hände aufzuheben. Nachzulesen, 1. Timotheus 2, Vers 8. Doch jeder von uns, der das tut, würde sich doch als Pfingstler verdächtig machen, oder nicht? Allerdings dürfte es andererseits ja gar keiner merken. Denn wir sollen doch beim Beten die Augen schließen, oder? Also, und das steht nicht in der Schrift, interessanterweise. Sie sehen also, wir müssen in unserer Beurteilung differenzieren. Und außerdem, das stimmt auch, können uns manche Charismatiker mit ihrem Leben durchaus etwas vormachen. Ihre Aufrichtigkeit können wir oft nicht bezweifeln. Häufig haben sie sogar für ihre Erfahrungen gelitten. Das heißt aber noch nicht, dass dadurch die Dinge, die sie vertreten, richtig sind. Wir können in diesem Zusammenhang nur zwischen der objektiven Autorität des Wortes Gottes oder der subjektiven Autorität der religiösen Erfahrung unterscheiden oder entscheiden. Und ich hoffe, dass es für uns alle gilt, wir entscheiden uns für die Autorität des Wortes Gottes. Jetzt gibt es hierbei allerdings noch eine Schwierigkeit. Wir müssen nämlich beachten, dass nicht alles, was die Schrift als menschliches Erlebnis beschreibt, automatisch Richtschnur für unsere Erfahrungen ist, sondern eigentlich nur dann, wenn es in der Schrift auch interpretiert, also lehrhaft interpretiert wird. Die Bedeutung dieser Berichte liegt nicht einfach in der Beschreibung, sondern wenn sie lehrmäßig sozusagen aufgearbeitet werden. Wenn das klar ist, dann ist offensichtlich, der Geist, der im Widerspruch zur Schrift steht, kann nicht der Heilige Geist sein. Es ist völlig unmöglich, wenn der Geist Gottes die Schrift eingegeben hat, dann sagt er nicht heute was völlig anderes. Eine spirituelle Erfahrung, die in der Schrift lehrmäßig nicht bestätigt wird, kann keine von Gott gewollte Erfahrung sein. Ich komme zu Punkt 3, Voraussetzungen für den Helfer. Wir sehen ja schon, wie vielschichtig das Problem der Erfahrung und wie stark auch der Einfluss des Zeitgeistes auf uns alle ist. Und von daher sollte wohl auch klar sein, dass der gute Wille allein hier wirklich nicht helfen kann, sondern mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Leider muss man es aber immer wieder erleben, wie sich jemand, sagen wir mal, mit gesetzlichem Eifer auf einen nach dem Geist Schmachtenden stürzt und ihn so hart vor den Kopf stößt, dass der dann später in der Gemeinde nicht mehr zu finden ist. Leider gibt es auch in unseren Reihen eine ganze Anzahl solcher Eiferer, die wenig empfinden für die Fragen und Nöte anderer haben. Denn die Geschwister unter uns, die sich nach Geistesgaben ausstrecken, die gehören eben gerade nicht zu den Gleichgültigen und Faulen, sondern zu denen, die sich wirklich, also jedenfalls in den meisten Fällen, wirklich nach dem Herrn sehnen und ihm aufrichtig dienen wollen und gerade dabei ihr Defizit spüren, so deutlich spüren. Jeder weiß das doch, der dem Herrn dient, wie mangelhaft das ist und wie es eigentlich viel, viel besser sein müsste. Also die, die schon dem Herrn dienen, die strecken sich oft nach solchen Gaben aus, weil sie ja wissen, wir haben zu wenig. Diese Geschwister, das möchte ich nochmal deutlich sagen, sie lieben ihren Herrn und sie verlangen aufrichtig nach einem wahrhaft geistlichen Leben, nach Heiligkeit, nach Vollmacht. Also geistlich träge Christen kommen überhaupt nicht auf die Idee, nach sowas zu verlangen. Und sind von daher von der Charismatik kaum gefährdet. Aber können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn da so ein ungeistlicher Ochse angestürmt kommt und den anderen mit der geballten Kraft seines lehrmäßigen Unverstandes zu Boden stößt und sein Verlangen nach geistlichem Leben mit den Hufen der Gesetzlichkeit niedertrampelt? Können Sie sich vorstellen, was da passiert für Unheil? Möge der Herr uns vor solchen Eiferern behüten, denn durch sie ist schon viel Schaden in der Gemeinde Jesu angerichtet worden. Wir müssen deshalb in der Schrift Ausschau halten nach Voraussetzungen für uns selbst, damit wir anderen helfen können. Einige Punkte dazu, 3.1. Da sagt die Schrift, wer helfen will, muss lehrfähig sein. 2. Timotheus 2,24, wir haben es gelesen. Also, das heißt, eine gute Kenntnis des Wortes Gottes ist unbedingt Voraussetzung. Eigentlich ist das selbstverständlich. Aber es gibt unter uns auch manche eingebildete Erkenntnis oder Kenntnis. Kenntnis, die nicht durch persönliches Bibelstudium erworben wurde, sondern vielleicht nur durch Übernahme von Althergebrachtem. Und solche Dinge sind meist sehr wackelig, wenn da mal angestoßen wird. Dazu brauchen wir schon auch ein Bewusstsein unseres geistlichen Reichtums in Christus. Denn das wird von solchen Leuten, die also da von der Charismatik her angegriffen werden oder infiziert sind, das wird von denen sehr oft gesagt über uns. Was habt ihr denn? Bei euch ist gar nichts los. Ja? Und manchmal ist es auch nicht so klar, wie es im 2. Petrus 1, Vers 3 steht. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Ja, darum, wenn uns das bewusst ist und wirklich klar ist, da brauchen wir keine besonderen Erlebnisse und Segnungen, um geistlich zu wachsen und unserem Herrn dienen zu können. Aber ein Bewusstsein dessen, was er uns geschenkt hat, sollten wir schon besitzen. Sonst geraten wir sehr leicht in die Defensive. Also das Erste noch einmal, er muss, wie es Paulus im Timotheusbrief sagt, er muss lehrfähig sein. Er muss sich in der Schrift schon auskennen. Zweitens, oder 3.2, wer helfen will, muss, und das fand ich sehr bemerkenswert, muss milde und duldsam sein. Also das fand ich äußerst erstaunlich, dass im Umgang mit Menschen, die falsche Lehren vertreten, eindeutig, so war es geschrieben, wir haben es ja vorhin mitgelesen, dass da Duldsamkeit erwartet wird. Nicht zu verwechseln mit Toleranz. Dieses Wort Duldsamkeit kommt im Neuen Testament nur hier vor und bedeutet, dass man Böses ohne Ressentiments oder Groll erträgt. Aber wenn man es sich mal recht überlegt, ist es eigentlich selbstverständlich. Wer anderen helfen will, darf ihnen doch nicht grollen. Dann ist meine Hilfe total blockiert. Wenn ich also mit solch einer Einstellung auf jemand anders zugehe, habe ich keine Chance. Und bedenken Sie bitte, es handelt sich um unsere Geschwister, jedenfalls in den allermeisten Fällen, denen wir zu Recht helfen wollen. Die Reihenfolge in 2. Timotheus 2,24 lautet eigentlich milde, erstens, lehrfähig, zweitens, duldsam, drittens, also milde kommt noch vor lehrfähig und das bedeutet freundlich, gütig, liebenswert im Betragen. Also Gottes Knechte dürfen in ihrem Verhalten nicht unnahbar sein und in ihrem Umgang nicht abschreckend für andere. Wer helfen will, muss milde und duldsam sein. Erstens lehrfähig, zweitens milde, duldsam. Drittens, wer helfen will, darf kein Einzelgänger sein. Wer helfen will, muss gemeinsam mit anderen nach einem geistlichen Leben trachten. Und das wird hier dem Timotheus sehr deutlich gesagt, Vers 22, Kapitel 2. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden. Manche von uns hören hier auf zu lesen. Das geht aber noch weiter. Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Einzelgänger sind gefährdet. Einzelgänger bekommen auch keine Korrektur. Aber wir brauchen einander und sollen gemeinsam mit solchen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen, ein geistliches Leben praktizieren. Weiter unten, wir haben es gelesen im 3. Kapitel, Vers 5, spricht Paulus allerdings von Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Also, halte dich zu denen, die den Herrn mit reinem Herzen anrufen und wende dich von denen ab, die nur eine Form der Gottseligkeit haben. Wenn unser eigenes geistliches Umfeld nicht stimmt, werden wir wohl kaum etwas ausrichten können. 3.4. Wer helfen will, muss wissen, was er erreichen kann, was er überhaupt erreichen kann und was er auch erreichen soll. Was soll der denn tun nach der Schrift? Also, ich sage erstmal, was er nicht tun soll oder was wir nicht tun sollen. Wir sollen keine Diskussion gewinnen. Wir müssen nicht einmal Recht behalten, sondern wir wollen, dass der Infizierte die Wahrheit erkennt und dass Gott ihm Buße gibt. Wir können niemand zur Buße bringen, das geht nicht, das kann nur Gott machen. Und deshalb werden wir ein solches Gespräch vorbereiten, indem wir unseren Herrn anflehen, um seine Hilfe und um sein Eingreifen dabei. Was wir aber tun sollen, das steht im Vers 25, wir sollen die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Das steht da. Alles andere tut Gott. Wir sollen sie in Sanftmut zurechtweisen. Ein Knecht des Herrn, ich lese nochmal, Vers 25, soll die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Ich komme zum letzten Punkt, viertens, Empfehlungen für die Praxis. Wir haben gesprochen über die Rolle des Zeitgeistes in diesen ganzen Zusammenhängen, wenigstens ein bisschen. Zweitens über die Bedeutung von Erfahrungen, dass sie von der Schrift her reglementiert werden müssen. Drittens über einige Voraussetzungen, die wir hier gefunden haben im zweiten Timotheusbrief. Und jetzt viertens von daher auch einige Empfehlungen für die Praxis, ein paar Ratschläge, die ja mir selbst zur Hilfe geworden sind. Und zum Schluss einige Gedanken für Gemeinde und Allianz. Erstens. In solch einem Gespräch, ich gehe davon aus, dass sich so einzelne Leute in unserer Gemeinde oder unserem Umfeld oder bei einer Freizeit oder irgendwo befinden. Wie gehen wir mit ihnen um? Erstens, versuchen Sie, ich rate es einfach, Übereinstimmungen festzustellen als erstes. Nicht gleich Konfrontation. Es ist sehr hilfreich, wenn man zunächst mal sagt, guck mal, du willst das, ich will das doch auch. Also, bei den meisten Menschen, ich betone es noch einmal, bei den meisten Menschen im charismatischen Umfeld handelt es sich um Gotteskinder, die an den Herrn glauben und auch Vergebung ihrer Sünden empfangen haben. Also, stellen wir heraus, dass Sie dem Herrn dienen wollen. Ich aber auch. Dass Sie den Heiligen Geist nicht betrüben wollen. Ich doch aber auch nicht, oder? Und dass Sie natürlich Sorge haben, dass ich den Geist lästern könnte und dass ich Sorge habe, dass die Dinge, die Sie tun, gar nicht vom Heiligen Geist kommen. Vielleicht gelangen wir so am ehesten, das ist jedenfalls auch meine Erfahrung, auf eine sachliche Ebene. Dass wir nicht gleich aufeinander losschießen, sondern zunächst mal begreifen, wo stimmen wir denn grundsätzlich überein erstmal. Zweitens. Versuchen Sie, das Gespräch auf persönlicher Ebene zu führen. Ich meine damit, lassen Sie sich nicht ein auf Erzählungen von Wundern oder anderen Dingen. Also die Leute, die können die dollsten Sachen erzählen, die haben mal von jemand gehört, der irgendwo daneben stand und da ist ein gewaltiges Wunder passiert. Und damit argumentieren Sie und hausieren Sie sehr häufig. Ich habe gemerkt, die Sache sieht völlig anders aus, wenn man denjenigen, mit dem ich jetzt spreche, mal seine eigenen Erfahrungen schildern lässt. Das ist meistens so wenig, dass man schon dann wieder vernünftig miteinander reden kann. Und wenn, dann unterscheiden sich seine Erfahrungen kaum von unseren. Ich könnte durchaus auch was dagegen setzen. Ich habe auch Führung des Herrn erlebt. Ich habe auch gemerkt, dass der Herr zu mir gesprochen hat. Notfalls könnte man hier aus taktischen Gründen, sag ich mal, Erfahrung gegen Erfahrung setzen. Ich habe es mal erlebt in der Freizeit. Ich hatte schon mal so eine Phase, wo ich auch infiziert war davon und mich danach ausgestreckt habe. Als mir das dann klar wurde, und auf einer Freizeit war das irgendwo im Osten, von Deutschland, dass dann Leute sagten, ja, und ich habe also so viel erlebt, seit ich in Zungen rede. Ich habe da wirklich dagegen gehalten und habe gesagt, und ich habe die Nähe des Herrn und seinen Segen erfahren, seit ich es nicht mehr tue. Drittens, hüten Sie sich vor pauschalen Verurteilungen. Es ist im charismatischen Bereich nicht alles dämonisch. Wer das aber behauptet, der wird erstens keinen Zugang haben zu seinem Gegenüber und zweitens, er wird anfangen müssen, die gefundenen Dämonen auszutreiben. Das wird auch problematisch. Und außerdem, wir sollten nicht über Dinge oder Personen sprechen, die wir nicht genau kennen. Wir müssen den Infizierten, wenn ich es mal so sagen darf, mit den klaren Aussagen der Heiligen Schrift konfrontieren. Wir müssen fähig sein, wie es Paulus an Titus schreibt, Kapitel 1, Vers 9, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Viertens, weisen Sie die Widersacher in Sanftmut zurecht. Sanftmut ist nicht etwas Schwächliches. Sanftmut ist der stille Mut, der sich nicht provozieren lässt und trotzdem zum Ziel führt. 2. Timotheus 2, 25, so steht das. Da steht das. Also Sanftmut, der stille Mut, der sich nicht provozieren lässt von anderen, sondern zum Ziel führt. Und zurechtweisen heißt eigentlich, ihnen durch Unterweisung die richtige Richtung zeigen. Das gleiche Wort finden wir nämlich auch im Titusbrief, Kapitel 2, Vers 12. Da steht es so, die Gnade Gottes unterweist uns. Man kann auch übersetzen, weist uns zurecht. Und auch in diesem Punkt. Also die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen. Unterweisung ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Dass er das richtige Ziel erkennt. Fünftens, streiten Sie sich nicht in der Gemeinde. Also irgendwie im Umfeld der Gemeinde. Vor allen Dingen auch nicht in der Gemeindeversammlung. Paulus schreibt, Kapitel 2, Vers 16 im 2. Timotheusbrief, die unheiligen und leeren Geschwätze vermeide. Und dann Vers 24, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Ab Vers 14, da stand bei Timotheus, dass das letztlich zum Verderben der Zuhörer ist. Aus diesem Grund soll man das nicht machen in der öffentlichen Versammlung. Allerdings, die andere Sache, das ist mein sechster und vorletzter Punkt, weisen Sie Streitfragen in der Gemeinde ab. Das kann man natürlich nur dann, wenn man in seiner Gemeinde einen bestimmten Einfluss hat. Aber Paulus sagt es deutlich, 2. Timotheus 2, Vers 14, dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Vers 23, aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen, also weitere Streitigkeiten erzeugen und letztlich nur zum Verderben der Zuhörer sind. Weisen Sie Streitfragen in Ihrer Gemeinde ab, wenn Sie irgendeinen Einfluss haben, und das können überhaupt. Und siebtens und letztens, wer in seiner örtlichen Allianz Klarheit haben will, der muss allerdings zunächst Klarheit in seiner eigenen Gemeinde haben. Wenn das der Fall ist, dann können schon die führenden Brüder in der Allianzbesprechung darum bitten, dass die Geschwister aus charismatischen Gemeinden weder ihre Besonderheiten herausstellen, noch in der Gebetsgemeinschaft in Zungen reden. Nach der Schrift kann man das sehr wohl verlangen, auch ihnen gegenüber, mindestens mit dem Argument, dass die Geister der Propheten dem Propheten untertan sind. Wenn deren Vertreter das nicht garantieren können oder wollen, dann wird man die Gemeinschaft der Allianz doch wohl aufgeben müssen. Es ist meines Erachtens nicht möglich, sich vor dem Herrn mit Menschen in der Öffentlichkeit eins zu machen, die unbiblische Dinge praktizieren. Hier haben wir auch eine Verantwortung für Geschwister, die das vielleicht gar nicht durchschauen. Liebe Brüder und Schwestern, Maßstab für alles, was wir tun und lehren, ist allein das Wort Gottes. Lasst uns dabei bleiben. und immer tiefer in dieses heilige und wunderbare Wort eindringen, damit es unsere Lehre und unser Leben prägt und wir anderen wirklich helfen können. Amen.